Gesagt haben, dass ich hier vor einigen von Ihnen, jedenfalls Mitgliedern der Schottenpfarre, gesprochen habe. Damals ging es, glaube ich, um ein Buch, man muss auf dem Grund gewesen sein. Das ist 2015 erschienen und das ist einige Blickpunkte sozusagen aus meinem Leben, aber ein gutes Drittel schreibe ich da über meinen Beginn bei der Vinzirast, die Jahre der Vinzirast, was die Vinzirast ausgemacht hat. Und ich habe 2, 3 Exemplare mitgebracht, also wenn jemand noch Interesse hat, die liegen hinten und vielleicht, dass ich das gleich erwähne, ich habe nur ein Exemplar davon noch zu Hause gehabt. Das ist mit einem Fuß auf 2 Beinen stehen. Es ist wirklich ein ganz wunderbares Buch, Texte aus der Schreibwerkstatt der Vinciras, die Renate Welsch-Rabadi, die, glaube ich, einem von Ihnen bekannt ist, die hat seit dem Jahr 2006 oder 2007 monatlich eine Schreibwerkstatt geleitet mit den Obdachlosen, mit den Gästen aus der Vinciras Notschlafstelle. Also nicht hier vor mittendrin, sondern die Notschlafstelle, mit der ich begonnen habe im Jahr 2004. Und es war eines meiner wirklich ganz starken, dankbaren Erfahrungen, dass jemand wie die Renate Welsch diese Werkstatt geleitet hat und das mit Obdachlosen, was das mit Menschen macht, dass sie so gehört werden und noch immer nicht genug.
Höher stellen.
Rauscht es, halt es oder ist es einfach nur undeutlich? Nicht gut? Ist das besser? Wirklich? Danke. Ich muss einfach nah rangehen. Gebückt. Also, mein Thema heute ist ja Dankbarkeit, wie Sie wissen. Sie haben ja schon viele Wochen oder Monate sogar über die Dankbarkeit gehört, haben ja auch eigene Erfahrungen mit der Dankbarkeit. Vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, jedenfalls. Ich wurde dann gebeten, noch ein näheres Thema sozusagen, ein eigenes zur Dankbarkeit zu geben. Und für mich war es sehr spontan Dankbarkeit, Quelle von Freude und Lebenskraft. Ich will aber vor allem nicht einen Vortrag halten. Das ist mir einfach fremd. Universitäten, das ist eine gute Idee. Universitäten sind mir fremd. Ich habe sozusagen nie eine Universität betreten, außer einmal, wo ich eingeladen war von der Präsidentin von Viktor Frankl, Viktor Frankl war es, Universität, Viktor Frankl Gesellschaft. Und das war eine wunderbare Diskussion, die ich mit ihr in einem Hörsaal hatte. Das war sehr aufregend, weil ich eben, wie gesagt, nie in einer Universität war. Also ich habe mir einige Gedanken notiert, die mir in diesem Zusammenhang gekommen sind. Ich möchte fast sagen, das sind Erfahrungen, die ich als Voraussetzung empfinde, um Dankbarkeit zu erleben und die mir einfach im Zusammenhang mit Dankbarkeit wichtig erscheinen. Ich muss sozusagen wirklich für mich ganz persönlich, wie kann ich Dankbarkeit erleben? Wie ist sie für mich Quelle von Lebenskraft und Freude? Diese Gedanken will ich mit Ihnen teilen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Aspekte. Jeder erlebt Dankbarkeit auf die eine oder andere Weise. Vielleicht werden wir nachher in der Diskussion darüber reden oder Ihre Fragen beantworten und auch im Gespräch mit der Frau Kuss-Ebner. Wie können wir lernen, dankbar zu leben? Nicht hin und wieder dankbar sein, das ist uns eigentlich sehr geläufig, sondern wirklich in jedem Moment dankbar, sozusagen als Grundhaltung im Alltag. Wie kann das gelingen? Welche Rolle spielt Dankbarkeit in meinem Leben? Es sind wirklich sehr eigene Erfahrungen und Erkenntnisse, von denen ich sprechen werde. Vielleicht haben Sie aber auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Also Dankbarkeit als Quelle von Lebenskraft und Freude, das ist mir ganz spontan gekommen. Es ist mir wie selbstverständlich, wie Frau Kuss-Ebner mich mit dieser Anfrage konfrontiert hat, habe ich nicht einen Moment gezögert, gar nicht drüber nachgedacht. Und dann ist mir ganz allmählich klar geworden, Dankbarkeit prägt mein Leben. Und das nicht nur in den Jahren der Winzerast. Da war es mir ganz besonders deutlich und konnte ich gar nicht, als dass es mir, es hat sozusagen mein Leben dort bestimmt. Über lange Zeit hatte ich in meinem Leben fast eine reflexartige Abneigung gegen Dankbarkeit. Ganz allgemein. Mir war so in Erinnerung, dass dieses Sag Danke, das den kleinen Kindern wieder und wieder gepredigt wird. Sie haben dann gar nicht die Möglichkeit, auf eine Weise zu reagieren, dass man fühlt, es kommt ihnen wirklich vom Herzen. Es wird zu einer Höflichkeitsformel. Und die verhindert, dass da ein Schluss zu ihrem Herzen gelingt. Allerdings muss ich jetzt hier einfügen, vor 2 oder 3 Tagen habe ich mit einer Freundin gesprochen und wir sind auf dieses Thema Dankbarkeit gekommen. Und da hat sie so ganz spontan gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich kann mich ganz genau erinnern, ich war so 11 Jahre alt, ich war auf dem Heimweg von der Schule, die Sonne hat gescheint und ich habe durch die Bäume, die da auf dem Heimweg waren, und durch die Blätter Sonne gesehen. Und ich habe zur Sonne geschaut und ich habe, danke Sonne, dass du scheinst, gesagt. Also ihr ist es ganz spontan als kleines Kind gekommen, dieses Danke. Das gibt es natürlich auch. Also was sind die Aspekte, die mir so wichtig erscheinen, um tiefe Dankbarkeit zu erleben und die auch für mich unmissverständlich Quelle von Kraft und Freude geworden sind. Wir alle gehen im Lauf des Lebens durch viele Höhen und Tiefen. Mit Sicherheit gibt es da Herausforderungen, auf die wir nicht mit Dankbarkeit reagieren. Kann man dankbar sein für den Verlust eines geliebten Menschen, für eine schwere Krankheit, tiefe Enttäuschung und Verletzung in der Partnerschaft, für erfahrene Ungerechtigkeit, für Krieg und Folter und es fällt uns noch vieles ein. Also jetzt Gedankenentwicklungen in meinem Leben, die mich Gelassenheit gelehrt haben, trotz aller erlebten Enttäuschungen und existenziellen Krisen. Gelassenheit und Zuversicht, dass alles, was noch kommen mag, mich nicht zerstören, nicht beirren wird, den Weg weiterzugehen, die Krisen zu meistern und in diesem Vertrauen Dankbarkeit, Kraft und Freude zu erleben. Also Gelassenheit, Zuversicht und Vertrauen als sozusagen Vorläufer von Dankbarkeit, das scheint mir ganz wesentlich. Gelassenheit kann man nicht machen, wie wir wissen. Die Seele wird ruhig, weil sie gelassen wird. Wir wühlen sie nicht auf. Wir reden ihr nicht ständig ein, wie die Welt und unser Leben zu sein hätte. Gelassenheit entsteht weder dadurch, dass wir alles loslassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, lass los. Auf diesen Rat habe ich sehr oft allergisch reagiert. Sondern, so meine ich, dass wir uns der Weisheit und Führung von Gott oder dem Geheimnis, das Gott für mich ist, überlassen. Das ist die Quelle der Gelassenheit. Allerdings ist uns das in die Wiege gelegt. Wie finden wir zur Gelassenheit? Eines scheint mir ganz wichtig, nämlich, dass wir Enttäuschungen, Stolpersteine, Ratlosigkeit, auch das Gefühl von Ohnmacht nicht vermeiden. Durch sie machen wir Erfahrungen, die uns weiterbringen. Ein schmerzfreies Leben geht über das Banale nie hinaus. Das sogenannte Scheitern ist eine notwendige Begleiterscheinung des Übens und Lernens. Die einzige Aufgabe besteht darin, wieder aufzustehen. Das kennen wir ja von den kleinen Kindern beim Gehenlernen. Wenn sie stolpern, aufstehen. Das zu wissen, das bringt uns dazu, nicht aufzuhören. Auch wenn alles dagegen spricht, dass wir dranbleiben. Es meint Zuwendung. Zuwendung zu den Dingen, die geschehen. Daraus entsteht ein reicher Erfahrungsschatz und wir entwickeln ein starkes Empfinden dafür, wann Dinge einfach stimmig sind. Oft haben mich gerade die kleinen Dinge in der Summe dann das Wesentliche gelehrt. Dazu gehört unabdingbar auch, dass ich bereit bin, erst einmal zu scheitern oder eben das, was wir unter Scheitern verstehen. Ein wunderbarer Satz hat mir dabei sehr geholfen. Er begleitet mich bis heute und er ist ganz leicht zu merken. Ich verliere nie. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Zufällig bin ich vor kurzem auf ein Zitat von Tino Segal, dem international renommierten Künstler, gestoßen. Zitat: Der Sinn des Lebens ist, dass unsere Seele lernt. Unsere Seele ist hier auf der Erde, um zu lernen. Und diese Weiterentwicklung der Seele, die nimmt sie mit ins Jenseits. Ein sehr schöner Gedanke. Offensichtlich kann man die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben nur durch Lieben und Leiden lernen. Durch Lieben und Leiden. Sie machen das wirkliche Leben erst aus. Natürlich erfordert dies ein hohes Maß an Angst, Angstfreiheit. Es geht darum, Dinge einfach geschehen zu lassen. Das hat mich in die Vertrauensschule, in die Lebensschule des Vertrauens geführt. Ja, dafür bin ich dankbar. Ich werde geführt. Voraussetzung: gib dich ganz hin. Fessel dich nicht an die Erwartung, du müsstest ein Ziel erreichen oder etwas, was du dir wünschst oder was vielleicht andere Menschen, Freunde dir raten oder dir vorgeben. Aber gib alles, was dir zur Verfügung steht und gib dich nicht zu früh zufrieden. Lieber Erschöpfung und Enttäuschung in Kauf nehmen, wenn das bedeutet, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft gelebt zu haben. Das erfordert allerdings eine Entscheidung, die Entscheidung gegen Mittelmäßigkeit. Eine Mittelmäßigkeit, die unter allen Umständen Enttäuschung vermeiden will, die gegen Enttäuschung resistent ist. Mich haben immer Menschen angezogen, die fähig sind, an ihre Grenzen zu gehen, die sich nicht erlauben, vor der Zeit aufzugeben, die entschlossen sind, durch das Enttäuschende hindurchzugehen und auch dann weiterzumachen, wenn ein Experiment zum wiederholten Mal scheinbar gescheitert ist. Das ist die Kunst. Sich hingeben. Es ist und bleibt die Kunst, sich hinzugeben. Also dennoch lieben, dennoch vertrauen. Besteht nicht der ganze Reiz des Lebens darin, herauszufinden, was durch Vertrauen möglich werden kann? Ein Zitat, ich weiß nicht von wem: Wenn du vertrauen kannst, dann kann dir alles geschehen. Auch wenn das heißt, sei bereit, einen langen Weg zu gehen. In diesem Zusammenhang ist für mich sehr wichtig, den Heiligen Geist zu erwähnen. Ich habe eine sehr spezielle Beziehung zu ihm. Das traue ich mir zu sagen. Er hängt seit vielen, vielen Jahren hier an meinem Hals. Ich habe ihn zur Firmung geschenkt bekommen. Es ist irgendein altes Familienstück. Ich habe es damals als Bettelarmband getragen und dann sicher 20, 30 Jahre irgendwo in einer Schublade vergessen. Aber jetzt die letzten 40 Jahre verlässt er mich eigentlich nicht. Für mich hat er etwas, das die Gleichzeitigkeit von Sanftheit und Kraft, die erlebe ich in seltenen Momenten, wie ich meine, durch ihn. Das ist für mich die Erfahrung des Heiligen Geistes, Sanftheit und Kraft. Ich habe nie das Gefühl, dass er Gewalt ausübt. Überhaupt, er hilft mir, dem Geheimnis Gott näher zu kommen. Aber auch neugierig, offen, experimentierfreudig, mutig und kreativ zu bleiben. Und eben bereit, durchzuhalten, wenn ich meine, es geht nicht mehr. Wie oft fühlen wir uns hilflos, unsicher, erleben Ohnmacht einer Situation gegenüber, suchen nach einer Antwort, einer Orientierung für den nächsten Schritt. Ich erinnere mich an einen Satz von Rilke, den ich in dem kleinen Büchlein Briefe an einen jungen Dichter gelesen habe. Ich zitiere diese Stelle, weil sie mich durch viele, viele schwierige Phasen meines Lebens begleitet hat. Zitat: Ich möchte Sie bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Ende des Zitats. Für mich ist das eine ganz wunderbare Weisheit. Wir müssen nicht auf alle Fragen eine Antwort wissen, nicht alle Geheimnisse begreifen. Vielleicht bleibt die eine oder andere uns wesentlich erscheinende Frage unbeantwortet. Vielleicht hat sie den Sinn und das Recht, durchlebt zu werden. Denn was wir durchleben, verwandelt unser Herz. Das kennen Sie sicherlich. Vieles können wir erst verstehen, wenn wir das Unverständliche durchlitten haben. Ja, es gab viele Krisen auch in meinem Leben, Erfahrungen von Dunkelheit, Ohnmacht, von Ratlosigkeit, auch Zorn und Glaubensverlust, große Glaubenskrisen. Und irgendwann immer wieder ein Trotzdem, eine Beharrlichkeit. Das kann nicht alles gewesen sein. Ein Wissen, dass wir Menschen Krisen überwinden müssen, vor allem aber auch können. Es gibt die Sehnsucht, die jedem von uns als Same ins Herz gelegt worden ist, die den Weg zum Geheimnis des Lebens weist. Dieses Geheimnis mag verschüttet sein, aber es gibt es. Die Sehnsucht hilft mir, den Weg dorthin zu finden und so auch zum tieferen Potenzial zu gelangen. Also unbedingt die Sehnsucht ernst nehmen. Ich glaube, bei Martin Buber habe ich gelesen, Gott wird dich dermal einst nicht fragen, auf wie viele Dinge du eine Antwort wusstest, sondern welche Antworten du gelebt hast. Darauf kommt es an. Es klingt so einfach. Bei Martin Buber kann man erfahren, wie das geht. Meine Erfahrung ist, wenn das gelingt, dann ist wirklich alles von Dankbarkeit erfüllt. Dankbar leben ist der Schlüssel zu Lebendigkeit, auch zu Kreativität. Davon bin ich überzeugt. Und diese Dankbarkeit führt zu Freude und Lebenskraft. Also nicht das zufällige Glück ist es, das Menschen anhaltend glücklich macht. Der Weg zur wirklichen Herzensfreude und damit zu Lebenskraft ist die Dankbarkeit. Ich denke, das hat mich mein Leben gelehrt. In einer Art Umwegrentabilität. Vielleicht ein seltsames Wort in diesem Zusammenhang. Ich hoffe, dass ich Ihnen das vermitteln konnte. Dankbarkeit ist nicht etwas, was so selbstverständlich ist. Ich denke wirklich, es stellt sich ein, ja, über vieles, was ich schon gesagt habe. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. So kommt es, dass Dankbarkeit und Freude mich all die Jahre in der Vinciras begleitet hat. Natürlich habe ich auch in den Jahren davor Augenblicke tiefer Dankbarkeit empfunden. Wir kennen das oft unbewusst, oft auch erst Jahre, nachdem wir Krisen gemeistert haben. Das Gefühl, die Erfahrung von innerer Freiheit, die einen weiten Raum öffnet. Eine Freiheit, die die Zuversicht stärkt, für alles noch Kommende bereit zu sein. Dankbarkeit, unabhängig von einer aktuellen Situation, einfach eben dankbar sein als Grundhaltung für das Dasein. Wie Dag Hammarskjöld es kurz und bündig formuliert hat, dem vergangenen Dank, dem kommenden Ja. Ich muss da natürlich jetzt, falls mir gerade auch einfügen, diese Grundhaltung der Dankbarkeit für das Dasein, ich denke, das hat schon auch mit einem Privileg der Geburt zu tun, gerade meine Erfahrungen mit den Obdachlosen, da habe ich einfach zu oft gehört, wozu soll ich denn dankbar sein? Ich habe niemanden gebeten, auf der Welt zu sein. Das ist für Menschen, die nie Geborgenheit erlebt haben in der Kindheit, Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit, ist das natürlich eine Herausforderung, denen zu sein, zu sagen, für das Leben dankbar sein. Ja, eigentlich wollte ich hier meine Ausführungen beenden und zur Diskussion, zu Ihren Fragen übergehen. Aber jetzt will ich noch einige Gedanken anfügen, wie es zu meinem Engagement für Obdachlose kam. Und wie sehr mein persönlicher Reifungsprozess mich zu Dankbarkeit geführt hat. Und diese wiederum mir zur Quelle von Kraft, Lebenskraft und Freude wurde. Nach dem Tod meines Mannes, heuer werden es 30 Jahre sein, meine Söhne waren erwachsen, ich konnte von der Pension meines Mannes leben, ich hatte auch schon mehrere Jahre therapeutisch mit Menschen gearbeitet und jetzt war ich auf der Suche nach meiner wirklichen Aufgabe. Was ist meine persönliche Berufung? Das Leben ernst nehmen, das war mir klar. Wirklich leidenschaftlich ernst. Das eigene, aber auch das der Mitmenschen und das unseres Planeten. Wie leben wir Beziehungen? Wie leben wir Menschen auf dieser Welt zusammen? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ein leidenschaftliches Interesse für den Menschen hatte ich eigentlich immer schon. Jetzt ging es mir aber darum, wie kann ich in meinem täglichen Leben Mitmenschlichkeit in die Welt tragen? Mir wurde immer mehr bewusst, dass die ganze Schöpfung in Entwicklung ist. Bei Simone Weil habe ich gelesen, dass wir nicht in eine fertige Welt hineingeboren werden. Wir sind vielmehr beauftragt, an dieser Schöpfung teilzuhaben. Also sie weiterzuentwickeln. Wir beeinflussen diese Entwicklung mit allem, was wir tun, sagen, denken, aber auch was wir unterlassen. Also wissen wir sind mitverantwortlich für den Zustand unserer Welt. Ich war auf der Suche, da begegnete ich Pfarrer Pucher aus Graz, der die Vinci-Werke in der Steiermark gegründet hatte. Er hielt einen Vortrag in Wien, Pater Sporschil hat mich darauf aufmerksam gemacht, und bei diesem Vortrag hoffte Pfarrer Pucher auf Menschen, die hier in Wien ein Projekt nach dem Vorbild des Wienstorfs in Graz auf die Beine stellen könnten. Ich war tatsächlich wie elektrisiert. Ich wusste, das ist es, in dieser selben Nacht. Mit Obdachlosen hatte ich kaum Erfahrung. Einige Monate hatte ich Jahre zuvor in Paris die Chance, in einem Haus für obdachlose Frauen mitzuarbeiten. Da bekam ich einen ersten Geschmack davon, die Welt mit den Augen der Armen zu sehen, von den Armen und mit ihnen gemeinsam lernen, was wir vor allem bei uns verändern müssen. Jedenfalls auch ein wichtiger Aspekt für eine gerechtere Welt. Wen bist du ein Nächster? Dabei ist nicht von überwältigender Sympathie die Rede, sondern davon, dass ein Mensch sich zuwendet. Ich lernte mit offenem Geist, ohne vorgefasste Ideen und Vorstellungen, wie man Dinge richten und Probleme bewältigen soll. Nicht beobachten, sondern Teil der Situation werden. Ich lernte, mich vertraut zu machen mit dem, was ist. Es war eine enorme Herausforderung, eine wirklich gute Schule für das, was wenig später in Wien auf mich zukam. Davon hatte ich allerdings zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung. Ich hatte keinen Plan. Was man plant, kann ja auch ganz anders ablaufen. Also Demut vor den Zufällen des Lebens ist auch ein wichtiger Lernprozess. Mascha Kalenko, einige von Ihnen kennen sie vielleicht, sie weiß: Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Halte dich an Wunder. Was geschieht, wenn man sich auf das Unbekannte einlässt? Jedenfalls offen sein, Verschiedenheit zulassen, lernen, dass Anteilnehmen weniger ein Nehmen ist, als vielmehr ein Geben. Dabei liegt der Fokus auf dem Empfänger, nicht auf dem Geber. Das Geben soll die Armen ermächtigen, nicht die Geber. Es erschien uns, also wie ich dann mit der Windkraft begonnen habe, es erschien uns ganz wichtig, dass dieses Geben, diese Zuwendung, sich spontan, frei und vor allem absichtslos äußert. Es geht nicht um eine gönnerische Großzügigkeit. Sie kennt keine Gegenforderung und schafft keine Abhängigkeiten. Ich denke an einen Obdachlosen immer wieder, der mir damals in Paris begegnet ist auf der Straße und der gesagt hat, er meidet alle Notschlafstellen, eigentlich auch diese Suppenausgabemöglichkeiten, weil selbst die Helfer bei diesen Suppenausgaben können es nicht vermeiden, dem Obdachlosen das Gefühl zu geben, dass er armselig ist. Also das Empfinden, etwas von oben herab zu geben. Mir ging es darum, wie ich begonnen habe mit der Windkraft, im Laufe der Jahre vor allem, einladende Gemeinschaften zu schaffen, in denen jeder und jede wachsen, sich entfalten, möglicherweise auch Selbstvertrauen finden kann. Also Bedingungen schaffen, dass andere ihr Potenzial, ihre Begabungen entfalten können. Eines wusste ich allerdings auch damals: Man kann nur mit ernüchterten Mitarbeitern arbeiten, nicht mit Weltverbesserern. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Menschen, die durch manche harte Erfahrungen ihre Schwärmerei, nicht aber ihre Liebe verloren haben. Unsere Erfahrung war, und sie ist nicht neu: Teilen macht reich. Konflikte, es gab sie natürlich auch, sind immer eine Chance, sich selbst neu zu entdecken. Das kann wehtun. aber die Grenzen des Herzens werden dabei erweitert. Eine bessere Welt ist möglich. Ihr zentraler Maßstab ist nicht mehr das Beherrschen und Verfügen, sondern das Hören und Antworten. Ja, und jetzt ende ich mit einem afrikanischen Sprichwort. Was immer du auf Erden verschenkst, es wird dich in den Himmel begleiten. Also macht es dich glücklich und dankbar und schenkt Lebenskraft und Freude. Vielen Dank.
Zunächst einmal vielen Dank. Wir können Ihnen stundenlang zuhören. Sie sind für mich eine Person, die unendliche Stärke vermittelt und ein hohes Maß an Authentizität. Das, was Sie uns heute erzählt haben, war für mich pure Überzeugung. Und ich denke, das kann nicht jeder von uns. Sie sind sicher geprägt durch Ihre Lebensgeschichte. Ich habe mich in Ihr Buch eingelesen. Viele Passagen haben mich wirklich zutiefst beeindruckt und ich denke, sie sind ein Vorbild für viele. Ihr Leben hat sie geprägt und durch die Literatur, die ich mir eben angeeignet habe, hat mich ein Satz sehr aufmerksam gemacht. Herauszufinden, wonach die größte Sehnsucht besteht. Können Sie mir das erklären, noch ein bisschen genauer?
Meinen Sie jetzt erklären, worin meine größte Sehnsucht besteht? Oder
ja, wie man dazu gelangen kann, das herauszufinden. Jeder hat Sehnsucht, die das Leben prägt.
Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir Menschen sind. Ich habe schon sehr früh, ich glaube so mit 15, 16, 17 Jahren, immer das Gefühl gehabt, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr, als was mir so begegnet. Ich hatte keine besonderen Schwierigkeiten in der Schule, mit meinen Geschwistern nicht. Meine Mutter habe ich über alles geliebt, aber gut, wir haben schon ein schweres Schicksal gehabt, weil mein Vater im Jahr 45 verloren gegangen ist und meine Mutter erst im Jahr 55 sozusagen eine Todeserklärung bekommen hat, ohne zu wissen, wo er ist. Also das hat sich schon durch meine frühen Jahre gezogen, dieser Verlust des Vaters. Aber dass da eine Sehnsucht ist, dass es um mehr geht, als was mir so im Alltag begegnet. Und das ist dann in späteren Jahren, ja, Ehe, Familie, Kinder. Mein Mann war wirklich nicht einfach. Wahrscheinlich die meisten von Ihnen haben ihn irgendwann einmal gehört und er hat auch Bewunderung erfahren und ich habe ihn auch bewundert, viel mehr als bewundert. Aber es war eine große Herausforderung, aber ich weiß, dass ich diese Herausforderung gesucht habe. Ich habe einfach bei ihm gewusst, jetzt begegne ich dem Leben, jetzt muss ich in mir selber die Möglichkeiten suchen, um dem gerecht zu werden, was natürlich meine eigene Vorstellung von Ehe war, aber auch das erst einmal sehr Fremde, was mir durch ihn und seinen Hintergrund und seinen Beruf und seine wahnsinnige Leidenschaft, seine künstlerische Fähigkeit. Also ich bin nie vorher einem Künstler begegnet. Und das war schon mal erst eine große Aufgabe. Aber auch dann im Lauf dieses Lebens und dieser Ehe, die 30 Jahre gehalten hat, bis er gestorben ist, habe ich irgendwann gewusst, es geht um mehr als jetzt diese Vorstellung, die ich auch hatte, wie Ehe gelingen muss, wie Kinder aus, also wie Familie sich konstelliert, wie dieser Zusammenhalt auch bestehen bleibt. Das war, weil ich ja auch aus dieser Generation komme. Ich glaube, heute finden wir unter den jungen Leuten wenige, die das sozusagen im Vordergrund sind. Also ich habe eine lange Zeit gebraucht, aber irgendwann kam dann auch der Moment, ja und was gibt es noch? Und dann sind es Begegnungen mit Menschen. Ich habe dann, also es gab einen Moment in meinem Leben, da war ich eigentlich am Ende. Es war ein Moment, wo ich gedacht habe, das Leben macht keinen Sinn mehr. Und ich habe mir überlegt, ja, wie schaut das dann aus? Wie machst du das, nicht mehr zu leben? Also ich war schon sehr nah dran und dann war es plötzlich ganz klar, das kann nicht die Lösung sein. Irgendwie im Laufe dieses Tages habe ich entweder was gelesen oder ich habe das im Radio gehört und plötzlich habe ich gespürt, da spüre ich Interesse. Da bin ich ja ganz wach. Da gibt es ja noch viel, viel mehr. Und das war dann auch ein Buch von der Gita Malasch und da ist ein Satz mir immer in Erinnerung geblieben. Die Freude sei dein Wegweiser. Und dann bin ich wach geworden dafür, wann spüre ich einen Funken von Freude, von Interesse, von Lebendigkeit. Und dann ist es nicht ein gerader Weg, aber es ist halt ein Schwingen, aber immer wieder dieses Wissen, wie komme ich an das eigene Potenzial auch. Irgendjemand hat mir mal ein Bild gegeben, dass unser Bewusstsein wie aus einer großen Kugel besteht und in der Regel ist nur die oberste Kuppe, beleben wir oder ist uns bewusst. Und da gibt es aber noch diesen ganzen Rest der Kugel an Potenzial, die in jedem Menschen ist. Und das hat mich dann auch zu interessieren begonnen. Und wie komme ich da dran? Und ja, die Freude sei ein Wegweiser. Ich habe dann immer wieder, erstens bin ich wirklich Menschen begegnet, die ganz stark mein Leben markiert haben. Jetzt abgesehen von meinem Mann, von meiner Mutter, von Freunden, einer langjährigen großen Seelenfreundin, die Christiane Saint-Germain, eine französische Schriftstellerin. Und dann hatte ich einfach Glück. Ich glaube, das formt auch mit der Zeit die Intuition, dass sich ein Sensorium entwickelt, was ist gedeihlich, was bringt dich weiter oder was macht dich wach. Auf das habe ich immer sehr geschaut, wo erfahre ich Lebendigkeit und sich daran halten.
Toll, danke. Das heißt auch, Sie haben durch diese Trennungen, die Sie auch uns geschildert haben, immer wieder erlebt, sind Sie sehr geprägt worden. Und haben Sie sich deshalb auch bewusst diesen Titel ausgesucht für das Buch?
Man muss auf den Grund gewesen sein. Warten Sie, dass ich das jetzt genau wieder mich erinnere. Es ist im letzten Schalldämpfer meines Mannes, die anderen noch nicht, hoffentlich. Und der letzte Schalldämpfer meines Mannes, den hat er gesprochen, tatsächlich 3 Tage vor seinem Tod. Und es ist ein Zitat von Rilke, das Ende eines Zitats von Rilke. Und ich hatte wenige Tage zuvor, er ist gestorben am 29. Dezember, ich weiß nicht, 18. oder 19. Dezember, war schon sehr, sehr krank. Aber er hat immer noch gedacht, er kann diesen letzten Film, den er jetzt gemacht, zu Ende bringen. Und ich bin dann nur kurz weg, weil eben diese Freundin, Christiane Thurn, Saint-Germain, hat einen Vortrag gehalten zu Ehren von Simon Wiesenthal. Und den wollte ich hören und bin ich hin. Und da hat sie dieses Zitat, nein, sie hat damals ein anderes Zitat gebracht. Dieses Zitat hatte ich vorher im Monat Dezember, Entschuldigung, dass ich das durcheinander gebracht habe, hatte ich gehört bei einem Zen-Seminar. Ich habe Mitte der 80er Jahre mit Zen-Praxis begonnen, dieser Übung der Meditation. Und da hat unsere Lehrerin diesen Satz von Rilke zitiert und ich habe das meinem Mann ein paar Tage bevor er den Fall einfach aufgenommen hat. Ich habe ihm einfach alles erzählt, was ich halt erlebt habe. Und dann hat er das halt nachgesehen, wie das genau heißt und immer alles ungenau zitiert. Und dann war das tatsächlich der letzte Satz in seinem letzten Schalldämpfer. Und dass es zum Titel wurde, wie ich mit der Jacqueline Kornmüller dieses Buch gemacht habe, wie wir daran gearbeitet haben, hat sie immer gesagt, wie soll es heißen und wie soll es heißen. Und sie kannte meinen Mann nicht, sie hatte ja in Deutschland gelebt. Und dann habe ich ihr irgendwann, einfach damit sie eine Ahnung hat, wer dieser Mann, mein Mann war, den letzten Schalldämpfer zum Hören gegeben und hat gesagt, keine Frage, das, so muss das Buch heißen. Ich habe noch gezögert, weil der Rilke gar so oft gebraucht wird. Aber sie hat gefunden, es geht kein anderer Titel und ja, dann war ich nicht verstanden.
Das passt aber auch sehr gut zu Ihrer Lebensgeschichte.
Es passt zu meiner Lebensgeschichte und das Erstaunliche ist, dass eben mein Mann es zitiert hat. Für mich ist es ganz einfach, deswegen habe ich ihm davon erzählt. Ja. Ja, ich hatte oft das Gefühl, Entschuldigung, also so in einer dieser ganz großen Krise, so das Gefühl, ich bin in einem Liftschacht, im Lift und der saust, fällt nach unten, das hält in nichts mehr und ich bin in dieser Kabine und ich warte nur drauf, dass er endlich den Boden berührt, also dass er aufknallt und dass dann alles klar ist für mich. Also in diesen Phasen von Dunkelheit und von Nichtwissen und von Ohnmacht vor allem, ja, dieses Gefühl von Ohnmacht, das kennen wir alle und wie gehen wir damit um? Beharrlichkeit.
Sie haben vorhin auch angesprochen, dass früher dieses Danke-Sagen aus unserer Generation so eine Höflichkeitsform war. Wenn man in die heutige Zeit schaut, hat das Danke nicht viel Platz. Hat sich da für Sie viel verändert?
Hat sich da viel verändert?
Viel verändert, weil ich denke, die Dankbarkeit heutzutage bei Kindern hört man nicht mehr sehr oft das Danke, weil Sie gesagt haben, das Danke muss vom Herzen kommen. Was macht das?
Ja, wissen Sie, ich habe da eigentlich das Vertrauen, so wie diese eine Freundin mir das vor zwei, drei Tagen gesagt hat, sie hat einfach die Sonne gesehen und hat gesagt, danke Sonne. Das hat mich irgendwie sehr berührt. Und ich glaube, dass das nicht zu vermeiden ist, dass Kinder solche Momente auch erleben. Sie sagen vielleicht nicht danke, so wie wir eben als Höflichkeitsform. Ich erlebe das auch bei meinen Enkelkindern. Und ich lege auch nicht so großen Wert darauf. Ja, wenn man sozusagen als Erwachsener wirklich etwas zu ihr hinmacht, ich spreche jetzt von einer Enkelin, und das nicht wahrgenommen wird, dann will ich sie einfach aufmerksam machen. Ja, ich glaube, heute ist so vieles im Wandel. Ich habe Vertrauen, ich habe Zuversicht. Ich glaube, es braucht diese ganz tiefe Erschütterung unserer Lebensweise, unserer Ausrichtungen, unserer Orientierungen. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Und ich denke, es wird kommen. Es gibt schon viele, viele Menschen. Also ich begegne immer wieder auch größeren Gruppen, wo ich das Gefühl habe, man weiß natürlich nicht, wie ist es, wenn dann wirklich der Moment der Prüfung kommt, also wo ich zu entscheiden habe. Also diese Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, wenn sie wirklich notwendig ist, halte ich auch für ein Übungsfeld im Laufe des Lebens, dass man weiß, wann mutig mir und der Welt das nicht mehr zu, sondern ich stehe zu dem, was ich eigentlich zutiefst empfinde.
Nach 15 Jahren haben sie die Verantwortung für die Winzi-Häuser abgegeben und ihr Alltag hat sich dadurch sehr verändert, schreiben sie in ihrem Buch. Vor allem dieses Annehmen der Stille und der Einfachheit. Sie haben sie, wie sie das Buch geschrieben haben, bis dahin noch nicht gefunden. Jetzt war meine Frage, wie schaut ihr Alltag aus? Weil ich habe sie kennengelernt, auch im Buch, als sehr neugierige Person, sehr Person, die immer gefordert werden will, muss. Und wie schaut ihr Alltag jetzt aus ohne die Gesellschaft?
Er ist immer noch im Wandel. Ich habe natürlich schon, auch bevor ich das Buch geschrieben habe, also ich glaube, ich hätte die ganze Winzi-Rast nicht begonnen, hätte ich nicht diese Übungen des Sitzens in der Stille und die Erfahrung der Stille erlebt. Und das ist zum Beispiel immer weiter ein Faden der Sehnsucht, mehr Stille in mein Leben zu lassen, weil ich bin halt ein wahnsinnig aktiver Mensch. Ich suche immer nach irgendeiner Tätigkeit. Und jetzt ist diese Phase, die ich vor mir habe, ich bin so wahnsinnig dankbar, dass ich im richtigen Augenblick mein Engagement bei der Winzi das beendet habe, um eben diese eindeutig letzte Phase, jetzt wird einem bewusst, ja, die Zeit ist begrenzt, die du noch hast, zu entdecken, was geschieht mit mir, was geschieht mit einem Menschen, wenn er so bewusst sich zurückzieht aus ununterbrochen tätig sein. Ich will noch wahnsinnig viel machen, vor allem Ordnung schaffen. Ich erlebe wunderbare Zeiten von lesen können und Musik hören und nichts tun und alte Briefe lesen und Zeit mit Menschen haben, die mir nah sind. Und die ich aber auch neu entdecke, das ist das Wunderbare, immer wieder, auch jetzt noch, auf Menschen zu stoßen, die ein ganz großer Gewinn sind, also die nicht so etwas Vorübergehendes sind, sondern wo eine Begegnung der Herzen stattfinden kann. Das ist wahnsinnig schön und dafür bin ich auch dankbar.
Sie haben mir auch erzählt, dass Sie eine Ausbildung in Sterbebegleitung gemacht haben und dass Sie da auch noch aktiv sind.
Ja, das weiß ich gar nicht, wann das entstanden ist, aber nachdem die Tätigkeit der Winzi-Rast beendet war, und das war schon ein unglaublicher Schnitt. Also das hat mir ein Jahr, bevor ich aufgehört habe, sehr zu schaffen gemacht, während gut 6, 8 Monaten. Die letzten 4 Monate war es dann kein Problem mehr, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, die Winzi-Rast zu lassen. Und Gott sei Dank ist das eben wunderbar gelungen und es geht auch wunderbar weiter mit der Winzi-Rast. Verändert sich, das ist klar. Was wollte ich jetzt sagen? Die Sterbehilfe. Und ich weiß nicht, wann das aufgekommen ist. Ich glaube, das hat mich lange, lange beschäftigt. Die Einsamkeit der Menschen, wenn einerseits das Älterwerden beginnt und ganz bewusst, ob das physische Handicaps sind oder allein sein, wenn die Nächsten wegsterben, ob das die Familie ist oder die Freunde. Und die Einsamkeit, die natürlich schon viel früher im Leben sehr vieler Menschen eine entscheidende Rolle spielt, hören wir auch jetzt immer über die Medien. Aber gerade diese letzte Zeit vor dem Sterben, ich habe eine Ausbildung gemacht, Karl Friedrich Dürkheim, der hat etwas entwickelt, das nennt sich initiatische Therapie, und da geht es aber auch darum, sozusagen zum tiefsten Inneren sich durchzuackern, um dann sozusagen das Innerste ins Leben zu bringen. Und der hat wunderbare Dinge über das Sterben gesagt. Und ja, Einsamkeit hat mich immer schon beschäftigt und dann war das naheliegend. Und das mache ich jetzt einfach zwei, dreimal die Woche, ganz unterschiedlich. Ich bin immer wieder einige Zeit weg von Wien und wenn ich da bin, begleite ich nach Möglichkeit immer nur ein, zwei Menschen und die aber mehrmals in der Woche, weil wenn mir so wichtig erscheint, eine Form von Kontinuität in Beziehung. Manche sterben relativ schnell, da kann es kaum dazu kommen, gibt es aber auch Augenblicke und manche, jetzt begleite ich einen Mann Mitte 80, der schon über ein Jahr in dieser Hospizabteilung. Häuser zum Leben heißt das. Aber ich besuche auch Menschen zu Hause. Also. Ja, und das eigene Sterben ist ja auch nicht mehr zu weit weg. Also kann ich schaden.
Ein Satz in Ihrem Buch hat mich auch sehr angesprochen, das war, man muss aushalten können, dass wir oft nicht helfen können. Das ist sehr schwer.
Ja, das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, aber die ich für eben wesentlich halte. Ich habe erlebt, wie die Obdachlosen, ja, vor allem in der Winzeras, der Notfallstelle in Meidling, da kommen sie ja tatsächlich von der Straße. Und zum Teil sprechen die schon eine Sprache von Therapeuten. Du hast richtig das Gefühl, sie haben das internalisiert. Also sie beschreiben ihre Lebenssituation schon mit den Worten von Sozialarbeitern, Therapeuten, mit denen sie zu tun hatten. Und sie wollen es einfach nicht mehr hören. Mir ging es dann immer darum, auch Stille auszuhalten, also keinen Rat zu geben, weil Rat haben sie jede Menge bekommen, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen können, wie sie den Alkohol stoppen können, wie sie wieder, ich weiß nicht, einen Job finden können. Und mit jemandem zu sitzen und es auszuhalten, dass man auch nicht redet oder dass er von sich etwas erzählt, was er an dem Tag erlebt hat und sich dazu nicht zu äußern, auch wenn das in einem drängt, eine Meinung dazu zu haben oder eine gute Idee. Es einfach lassen und das war für mich so schön, dann das zu erleben, dass dann Nähe entstehen kann, dass da Vertrauen auch entsteht. Und das ist auch bei den Sterbenden. Also sind ja gar nicht immer schon Sterbende, wie gesagt, die leben ein Jahr ganz, ganz gut, sie können halt nicht mehr alleine leben. Aber dass man nicht immer reden muss. Sowieso in der Sterbephase geht es oft zu schweigen. Aber wenn jemand eigentlich noch ganz da ist, einfach da zu bleiben. Das sind Menschen, glaube ich, nicht gewöhnt. Es muss ihnen etwas passieren. Und es ist auch für mich selber eine Herausforderung, so auszuhalten.
Vielleicht noch eine letzte Frage von mir. Sie haben gesprochen, dass die ehrenamtliche Mitarbeiter immer wieder aufnehmen, haben aber in Ihrem Vortrag auch ganz klar erklärt, dass es nicht jeder kann. Wie finden Sie heraus, wer was kann?
Meistens finden die selber heraus, dass das doch nichts ist, was sie weitermachen wollen, dass es sie zu sehr verunsichert, dass es sie zu sehr fordert, dass sie die Konfrontation mit so Aussichtslosigkeit, also was wir aussichtslos nennen. Ja. Wir haben immer das Gefühl, es muss eben ein Ziel erreicht werden. Er muss aufhören zu trinken. Er muss, ich weiß nicht, geheilt werden an den Fuß. Er muss nach 6 Monaten eine eigene Wohnung gefunden haben. Für mich war so wichtig, keine Ziele sich zu setzen. Ja. Wie oft bin ich gefragt worden, ja, und was ist das Ziel? Wie viel Prozent von den Leuten, die zu Ihnen kommen, finden dann eine Wohnung? Oder verzichten auf den Alkohol? Und ich habe gesagt, wir haben keine Ziele. Wir schaffen Bedingungen, um Erfahrungen zu machen. Und dann schauen wir, was diese Erfahrungen konstellieren, was sie bewerkstelligen, was man aus den Erfahrungen machen kann. Und das ist eben ganz unterschiedlich bei den ganz unterschiedlichen Menschen. Und ja, war das das, was Sie gefragt haben? Ja? Ach so, wie man herausfindet, ja. Naja, da haben wir alles Mögliche. Es gab Therapeuten, die ihre Klientin, ich denke jetzt nicht speziell an ein, zwei Frauen, denen geraten haben, ja, gehen Sie doch zu Vinciras, das wird Ihnen helfen. Das ist natürlich ein Trugschluss. Es ist vielleicht naheliegend zu glauben, wenn jemand so keinen Sinn findet im Leben, dann soll er jetzt zu Vinciras gehen und dort helfen. Ein bisschen ein Problem habe ich mit helfen, weil das für mich so impliziert, arme Sache. Und darum kann es nicht gehen, und dann haben wir halt Mitarbeiterinnen gehabt, die überfordert waren. Ich erinnere mich an eine wunderbare Frau, die bis über 90 bei uns mitgearbeitet hat, aber ganz am Anfang. Ich meine, es sind so Beispiele, ist ja nicht dramatisch, aber wir haben einen Eingang gehabt, da konnten die Gäste, wie wir sie genannt haben, warten. Eine Stunde bevor wir die Notschlafstelle geöffnet haben, haben wir Bänke aufgestellt, da waren sie zumindest geschützt vor Sonne und vor Regen und Schnee und Sturm. Und dann haben wir aufgemacht und haben sie hereingelassen in unsere Notschlafstelle. Und diese Mitarbeiterin kommt also in diesen großen, breiten Gang, und da sitzen etliche, meistens mehr Männer wie Frauen, und Sie haben es aber gut, sagt der eine, Sie können jetzt da in die Wärme rein, ja, dieser Vorhang war nicht geheizt. Und sie sagt, naja, ich bin ja kein Obdachlose, ich bin ja kein Alkohol. Das hat sie damals nicht so bald nicht mehr gemacht. Oder das zu viel helfen wollen, ja, das den Leuten alles abnehmen. Ich meine, es ist ein so lächerliches Beispiel, weil ich weiß, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das ganz unverständlich gefunden. Ich habe ganz großen Wert darauf gelegt, dass die Betten in der Notschlafstelle von unseren Gästen ordentlich gemacht werden. Ja, sie haben saubere Wäsche bekommen, frische Wäsche nicht jeden Tag. Sie haben auch frische Wäsche bekommen, wenn sie eine Woche lang da waren oder wenn ein frischer Gast kam. Und dann gezeigt, so machen wir die Betten. Da gab es Menschen, die hatten noch nie in ihrem Leben eine Bettwäsche, ja, wenn sie aus Afrika gekommen sind. Oder auch andere, die spinnen die, warum muss ich jetzt das Leid durchspannen? Und ich habe den Mitarbeitern gesagt, das erscheint mir ganz wichtig, weil es eine kleine Möglichkeit ist, dass diese Menschen, denen wir viel ermöglicht haben, die Nacht, die Wärme, das Essen, Gespräche, Kartenspiel am Abend, ein Miteinander, dass die etwas dafür geben, also eine Art Balance, einen Ausgleich schaffen. Also sollen sie für diese Kröpfe, sie mochten uns aber, die Betten ordentlich machen. Und das haben viele Mitarbeiterinnen zuerst wahnsinnig gehalten, aber heute machen sie es noch, obwohl ich schon 5 Jahre nicht mehr dort bin. Die Betten müssen ordentlich gemacht sein. Auch, ja, es ist ein Beitrag, den die leisten. Sie haben zuerst 1 Euro für die Nacht, Abend, Essen und Frühstück gezahlt, dann 2 Euro. Aber das Geld hat keine Rolle gespielt. Wer kein Geld hatte, wurde natürlich umgenommen. Und wir haben keine Regel gehabt, außer 3. Und das war ungewöhnlich, ja. Kein Spritzen von Drogen, kein Rauchen in den Schlafräumen und keine Gewalt. Das waren sozusagen. Den Rest habe ich darauf vertraut, dass sie das spüren. Sie spüren einfach an der Atmosphäre, dass wir sie ernst nehmen. Und weil sie auch gefragt haben, wie ich zu den Mitarbeitern gekommen bin, ich habe immer mit jedem neuen Interessentin zur Mitarbeit mindestens 1/2 Stunde ein Gespräch geführt, gesagt, um was es uns geht, was so der Geist ist, was das ist nicht, dass es sich unterscheidet. Ja, wir waren ja keine Sozialarbeiter. Wir waren Menschen wie du und ich, also einfach Menschen, die ja, Menschsein üben wollten, glaube ich.
Das haben Sie auch immer im Buch gezeichnet, nicht?
Ja, es ist das Einzige, worauf ich mich beschränken kann. Ja? In die Politik eingreifen kann man da nicht so gut. Also was kann jeder Einzelne tun?
Ja, vielleicht kannst du noch fragen an die Frau Korti. Bitte.
Wie kann ein Ungläubiger diese Dankbarkeit empfinden oder lernen? Ich meine jetzt nicht das Dankeschön, sondern diese, die uns erfüllt, das dauert ja auch nicht lang, dieses Dankbargefühl.
Sie glauben, dass es, oder du glaubst, dass es nur, dass es den Glauben braucht, um dankbar zu sein?
Ja, wie kann ein Ungläubiger das empfinden, glaubst du?
Doch, das gleich war auch so wie dieses Kind mit 11 Jahren. Ich
glaube, also im fortgeschrittenen Alter, wenn der an gar nichts glaubt und sagt, das ist alles wurscht und negativ und so.
Ich erlebe viele Menschen, die den Glauben entweder nie gehabt haben oder völlig verloren haben. Und die, ich meine, das wissen wir, die ganze Ethik, ja, das hat sich ja über Jahrhunderte herausgebildet. Auch die, ja, das sind die Menschenrechtsbestimmungen, da ist ja viel drinnen, was ein menschliches Verhalten oder eine gerechte Welt braucht an eigenem Input. Und ich glaube, das ist zutiefst, davon bin ich schon überzeugt, dass es in uns angelegt ist, in unserer Seele. Jetzt nicht unbedingt der Glaube, aber ein. Ja, ich denke, dass es mehr gibt als nur das, was wir anfassen können und was, woraus wir Profit beziehen, sondern eine Transzendenz, vielleicht ist das zu hoch gegriffen. Ich meine, ich habe keine Antwort für Menschen in Afrika, ja, die nie, also die einfach nur Armut erlebt haben und Folterungen. Weiß nicht, da fällt mir, aber das ist ein so krasses Beispiel. Das hat mir auch diese Freundin, die leider nicht mehr lebt, erzählt. Und ich weiß nicht, wo sie es her hatte. Das hat sich im Bosnischen Krieg ist das scheinbar gewesen. Eine Frau, eine schwangere Frau, deren Mann und deren kleiner Sohn vor ihren Augen umgebracht wurde, erschossen oder was. Und dieser Soldat war jetzt mit ihr konfrontiert. Und er hat ihr den Gewehrkolben in den Unterleib hineingestoßen. Sie hat das überlebt und hat das, ich weiß nicht wo, festgehalten, also sie hat es überlebt, dass sie in dem Augenblick gespürt hat, das kann nur durch Verzeihung, das kann ich nur durch Liebe auflösen. Also nicht durch Rache. Das ist für mich fast das drastischste Beispiel, das ich einmal gehört habe. Aber es gibt das in Menschen. Also da bin ich schon überzeugt, dass das auch ohne Glauben ist. Und wie viele Menschen, ich jedenfalls kenne viele, die offenbar sehr gläubig sind. Und in ihrem Alltag ist das für mich manchmal sehr problematisch. Ihr Verhalten.
Aber ich betreue eben so alte Damen alleinstehend. Man glaubt gar nicht, wie viel, was das ja gesagt, wie viel einsame ist die.
Ja.
Aber ich habe das große Problem, dass ein besonderes davon grundnegativ ist. Da ist alles nichts wert und negativ, da kommt auch kein Danke und gar nichts. Und wie führt man sie zu irgendwas Positivem? Ich glaube doch immer irgendwie.
Jetzt nicht drängen. Darauf vertrauen, dass es.
Ich erwarte auch kein Danke. Ja. Ich meine, für sie wäre es einfacher zu leben, wenn sie viel positiver wäre. Das bringt es an.
Ich habe eine Frage.
Bitte laut, ich bin super schwer.
Ich wohne hinterm Stephansdom, also in der Gegend, und habe sehr viele arme Leute, die zum Beispiel in einer Häuserecke sitzen, mit einer Decke über dem Kopf und sitzen dort. Wie kann ich da helfen? Ich kann natürlich Geld geben, aber das geht ja gar nicht. Soll ich ihr dann zum Beispiel sagen, ein Zettel geben, wo sie Winzerast, wo das draufsteht, die Adresse, wo sie hinkommen können? Warum sitzen die dort? Und wie überleben die? Sind die vielleicht ohnehin? Wann dürfen die zur Winzerast? Den ganzen Tag oder nur gegen Abend?
Am Abend. Also in die Notschlafstelle in Meidling können sie am Abend kommen, ab 6 Uhr
aber
ist eine Aufnahme.
Aber da sind sie bei der Notizführerin, gibt es doch auch eine Winzerast.
Wo?
Mittendrin.
Ja, ja, da ist aber keine Notschlafstelle. Nein, nein. Dort ist, dort werden ehemals Obdachlose aufgenommen, die wohnen mit Studierenden zusammen.
Wie kann ich solchen Leuten helfen?
Ich glaube, sie helfen sich. Ich glaube, sie helfen sich in erster Linie, indem sie sie nur anschauen. Wenn sie ihnen einen Zettel geben, ist das schon wahnsinnig viel, weil sie sie wahrgenommen haben. Denken Sie an die Ströme von Menschen, die dort vorbeigehen, sie keines Blickes würdigen.
Ich gebe Ihnen auch Essen, wenn ich gerade jetzt nicht habe.
Auch das?
Ja.
Und man hilft sich selber. Also ich weiß, dass ich mir helfe. Manchmal, ich gehe sehr oft vorbei und gebe nichts, aber wenn ich was in der Tasche habe, dann kriegen Sie halt eine Mütze. Aber es ist das wahrgenommen werden. Da ist jemand... Wie die leben, ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Da gibt es viele Studien darüber, dass die von, dass die in irgendwelchen Organisationen sind. Und ja, Unterkünfte gibt es. Sie kriegen ja auch jede Menge warme Schlafsäcke. Also sie können in der Nacht irgendwo...
Das schaut nicht so aus. Also, weil sie können ja nicht einmal gescheit Deutsch sprechen.
Eben.
Wo kommen sie her? Und ich sage, wieso sitzen Sie da? Gehen Sie doch mit zur U-Bahn, weil es wärmer.
Ja, das ist das Schwierige, dass sie keine Sprache können. Aber nein, ich glaube, wichtig ist, dass sie diese Not lösen, indem sie einfach sich zuwenden, sie anlachen. Ich erlebe oft, dass die zurückstrahlen und glücklich sind, dass sie wahrgenommen werden.
Clara?
Ich hätte noch eine ganz andere Frage. Sie haben Martin Buber erwähnt und zitiert. Und da ist mir eingefallen, auch ein Zitat von ihm, das ich mir selber nicht erklärt habe. Er selber hat dann an irgendeiner Stelle gesagt, Erfolg ist keiner Name Gottes.
Wie war das Zitat?
Erfolg ist keiner der Name Gottes.
Mein Freund ist nicht Erfolg. Erfolg ist keiner der Name. Ist das von Buber? Mein Gott, das habe ich gar nicht gewusst. Das habe ich
nicht gedacht. Ihr Mann war erfolgreich, der Vater Georg, den ich erwähnt habe, ist erfolgreich. Was meint er damit?
Ich bin oft angesprochen worden, mein Gott, du hast so viel Erfolg mit der Winzerast. Und ich habe genau das gesagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes, hatte ich von meiner Freundin, der Christiane. Die hat das gewusst, wahrscheinlich vom Buber, ich wusste nicht. Ja, nein, in der Bibel steht nicht einmal das Wort Erfolg.
Ja,
und ich habe es persönlich in der Winzerast erlebt, wenn mir Leute das gesagt haben, habe ich gesagt, wenn heute Abend oder jetzt in einer Stunde jemand die Treppe runterfällt, wo niemand von uns Anteil hat, dann wird es heißen, eh klar, typisch Gutmensch, die haben alle keine Ahnung. Du bist von einem Moment zum anderen, wenn da der Erfolg ist, ganz unten. Mein Mann hat nie das Gefühl von Erfolg gehabt, nie. Er hat immer das Gefühl gehabt, manchmal hat er sich gesagt, das ist mir gelungen, aber nicht die Resonanz von außen. Ich glaube, dass das also eine große Falle ist, weil Erfolg spielt so eine wahnsinnig wichtige Rolle in unserer Welt. Ja, man merkt es ja an den Kindern, im Fernsehen und ihr Handy und überall, was sie alles werden können, sollen, müssen, Geld und Ruhm. Und ja, also da warne ich sehr davor. Erfolg ist sogar wenn ich die Preise bekommen habe, jetzt denke ich mir manchmal, mein Gott, goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich, wie kommen die da drauf? Es ist einen Moment lang das Gefühl, ach, das ist anerkannt. Oder schön, dass Menschen davon erfahren. Mir war immer wichtig, dass diese Grenze zu den Obdachlosen fällt. Dass man da nicht so einen Bogen drumherum macht, wie ich selber vor 20 Jahren habe ich auch einen, nein, vor mehr als 20 Jahren, einen Bogen um die Obdachlosen gemacht, nur nicht anstreifen. Und das als normal, ja, das sind die Nächsten. Wir verhalten uns zu ihnen, so wie Sie sagen, ja, die Not, die man hat, man kann die Welt nicht retten. Aber schauen Sie einfach, was Ihnen kommt, wie Sie in dem Augenblick reagieren können. Und wenn es nur der Gedanke ist, möge er heute Abend ein Bett haben.
Erfolg kann auch sein, das sieht man sich selbst, die unsichtbaren Erfolge. Aber ich weiß nicht, wie gut man das gemeint hat.
Ich glaube so. Es ist kein, Erfolg ist keiner der Name Gottes. Für Gott spielt Erfolg keine. Was ist denn Erfolg bei Gott? Dass ich zu ihm gefunden habe, oder dass er eine Instanz ist, oder dass er in meinem Leben einen Platz bekommen hat, oder dass er der Schöpfer der Welt ist und dass er mir vielleicht einen Auftrag überlassen hat. Aber Erfolg?
Ja.
Martin Buber steht für mich über allem.
Die Idealistin Alice Herz-Sommer, die ist mit 110 Jahren verstorben. Die war Holocaust-Überlebende von mehreren Lagern. Und wenn man sie im hohen Alter gefragt hat, wie sie ihr Leben hinbekommen hat, hat sie gesagt, ja natürlich mit Beethoven, aber mit Dankbarkeit. Und ich bin dankbar für alles. Für alles.
Ganz großartig. Das sind Beispiele.
Ja.
In dem Zusammenhang Epi Hillesum, wenn irgendjemand diesen Namen schon gehört hat, das ist ein so wunderbares Buch, das ist eine holländische Jüdin, das Buch heißt Das denkende Herz. Einfach grandios, es ist eines der Bücher, die mein Leben begleiten. Aber das sind Beispiele. Ja, Dankbarkeit nach einem Leben im Holocaust.
Ich denke, das ist ein wunderschöner Abschluss. Dankeschön. Ihnen sage ich noch einmal Danke. Es war ein wunderschöner Vormittag mit Ihnen und vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich glaube, es bleibt bei uns ganz, ganz viel.